Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Gamer WG. Das ist die Ausgabe 249. Wir stehen also ganz kurz vor der nächsten Rundung, nämlich der 250. Und wir haben uns für heute ein Thema herausgesucht, was vom Inhalt her nicht ganz taufrisch ist, aber trotzdem ganz aktuell. Denn das Spiel, was wir heute besprechen wollen, ist Spiel des Jahres geworden bei ganz vielen verschiedenen Websites und Magazinen. Und es geht natürlich, oder es handelt sich um das Spiel The Last of Us, dem großen Kracher von Naughty Dog aus dem Jahr 2013. Und ja, ich bin heute nicht alleine. Mit dabei ist der Kai. Hallo Kai.
Hallo Thomas. Hallo Hörer.
Und ja, wir wollen uns heute dieses Spiel nochmal anschauen, weil diese große Spieleperle ist von der Gamer WG noch gar nicht besprochen worden und ich glaube, das Spiel hat dann doch den ein oder anderen Satz verdient. Wie siehst du das, Kai?
Ja, auf jeden Fall. Also es zählt bei mir auch letztes Jahr zu den drei größten. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit.
Ja, bei mir zählt es quasi mit einem der größten Spiele momentan von 2014, weil ich habe es tatsächlich erst vor 2 Wochen im Rutsch dann durchgespielt. Ich hatte letztes Jahr irgendwie nur angefangen, die ersten 2, 3 Stunden zu spielen und dann war so vieles dazwischen gekommen, dass ich erstmal weggelegt hatte und dann kennt man das ja, ein Spiel, was erstmal liegt, liegt meistens gut und andere Spiele stapeln sich schnell darüber. Aber nachdem das Spiel ja so abgeräumt hat am Ende des Jahres, dachte ich mir, das Spiel muss ich jetzt auch nochmal selber zu Ende erleben und ja, habe dem Ganzen eine zweite Chance gegeben und ich habe es bei weitem nicht bereut, aber gut, da kommen wir gleich noch zu.
Ja, zu Recht.
Ja, denke ich auch. Ich meine, wir hatten eben schon gesagt, das Spiel ist von Naughty Dog, also von der Firma, die ja auch andere Kracher-Serien, nämlich sowas wie Jack and Dexter oder eben Uncharted auf der PS3 herausgebracht hat. Und insofern waren, glaube ich, auch alle ganz überrascht, als das Spiel zuerst mal angekündigt worden ist, weil es war ja eben kein Uncharted 4, sondern eben ein komplett neues Franchise, was Naughty Dog dort aus dem Boden gestampft hat.
Ja, die haben damit nach Uncharted 2 haben die sich wohl gesplittet in 2 Teams und das eine Team hat Uncharted 3 gemacht und das andere halt The Last of Us und halt eine neue Franchise. Und ja. Ich hoffe, das wird auch weitergeführt, obwohl ich weiß nicht wie, aber
ja, es wird okay, zu den Spoilern kommen wir später, ja, das genau. Kann schwierig werden, aber gut, ich denke auch. Das Spiel wäre zumindest einer Fortsetzung würdig. Vor allen Dingen meine ich nämlich auch, dass Naughty Dog irgendwie ein sehr großes Gespür dafür entwickelt hat, was vielleicht dann am Ende der Entwicklungszeit, weil das Spiel war ja, wie du aufgeschrieben hast, 3,5 Jahre in Entwicklung, was so am Ende der Entwicklungszeit mal total angesagt sein könnte, weil so an so Serien wie The Walking Dead oder ähnliches war damals noch gar nicht zu denken, höchstens eben als Comic. Und irgendwo, meine ich, hat das Spiel dann aber voll den Zeitgeist auch getroffen, also zumindest bei mir.
Ja, Walking Dead ist ja gerade sehr, sehr groß und da passte das gut rein. Gut, dass die so eine Weitsicht bewiesen haben damals.
Ja. Denn ich sag mal, im Vergleich zu Uncharted ist ja The Last of Us eben kein Indiana Jones Abenteuermärchen oder auch kein klassisches Jump and Run, wie es bei Jack and Dexter der Fall ist, sondern das geht ja eher halt in Richtung Resident Evil oder irgendwie sowas, nämlich ich würde schon sagen Survival Horror. Ja. Oder wo würdest du es einordnen?
Ja, es ist schon ja, so halt so ein bisschen Endzeit Survival Horror und auch so ein bisschen Stealthen. Du musst ja schon aufpassen, dass dich da die Infizierten dicht bekommen, ne? Und da ist schon so ein bisschen Schleichmechanik mit drin.
Das auf jeden Fall, aber gut, es kommt auch auf den Schwierigkeitsgrad an, glaube ich, worauf man spielt. Also bei mir war es eher wilde Ballerei mit wenig Schleichen.
Ja.
Ich bin ja nicht so der Riesenschleich-Fan und trotzdem muss ich sagen, waren die Schleichsequenzen, die da drin waren, dann aber auch ganz spannend zu spielen. Also das hat schon Spaß gemacht und es funktioniert ja auch alles gut. Man hat ja hier auch wie bei so einem klassischen Deckungsshooter immer wieder sehr viele Gegenstände in dieser Endzeitwelt, wohinter man sich verstecken kann, sei es jetzt Bürotische in irgendwelchen alten Bürohäusern oder Mülleimer, die irgendwo auf den Straßen stehen, wo man hinter in Deckung gehen kann. Das spielt sich ja da quasi auch schon fast so ein bisschen wie so eine Art Gears of War, zumindest in den Schusssequenzen habe ich das so empfunden.
Ja, wohl deutlich anders, finde ich. Weil du hast ja viel weniger Munition und alles und schwächere Waffen und du wirst auch immer zurückgeschmissen, wenn man getroffen wird von den Gegnern und hältst auch deutlich weniger aus als jetzt ein Gear.
Da hast du natürlich gerade schon die Clues eigentlich des Spiels angesprochen, die ich auch ganz besonders fand, nämlich dass der Charakter furchtbar verletzlich wirkt und das auf eine sehr realistische Art und Weise. Jeder Treffer zählt quasi und jede Kugel, die man irgendwo findet, da freut man sich drüber, zumindest am Anfang. Also nachher im Verlauf, späteren Verlauf des Spiels hatte ich dann eigentlich immer genügend Munition, aber gerade am Anfang war da so eine akute Knappheit vorhanden.
Ja, das stimmt.
Bei mir.
Vielleicht sollten wir mal so grob auch umreißen, worum es eigentlich da genau geht.
Ja,
in dem
gerne.
Spielchen. Das fängt 2013 eigentlich an und dann bricht quasi da die Seuche, sage ich mal, aus. Dieser komische Cordyceps-Pilz, der das Gehirn befällt und quasi aus den Menschen Zombies macht. Und dann macht das Spiel einen Schnitt und setzt 20 Jahre später wieder an, wo wir dann den guten Joel, den Hauptcharakter da, dann spielen.
Ja, und da. Was ich wirklich einen sehr guten Clou finde, weil in anderen Spielen oder in anderen Geschichten zu dem Thema ist es ja meistens so, irgendeiner wacht im Krankenhaus auf oder das ganze Spiel 10 Tage nach dem Ausbruch. Genau, aber du hast ja hier quasi eine komplette Generation irgendwie später, wo die Welt schon richtig runtergekommen ist. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, direkt dieser Kniff am Anfang.
Ja, du siehst dann halt auch richtig, wie die Welt quasi in sich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Die Natur erobert die Städte zurück. Das sieht so ein bisschen alles aus wie bei
Crisis 3, ne?
Ja, genau, so. Oder wie hieß der Film mit Will Smith?
I Am Legend.
Genau, so Städte, ja. Die von Pflanzen bewuchert werden und Tiere, die da durch die Städte laufen und so. So sieht das alles ein bisschen aus da. Ja. Und natürlich dann diese infizierten Leute, die da rumrennen, die sich auch alle so ein bisschen durch diesen Pilz verändert haben.
Ein bisschen ist gut, ja.
Ja, der wächst denen quasi aus dem Gesicht.
Die sehen nicht mehr so hübsch aus, ja. Aber gut, das ist, finde ich, zumindest eine gute Erklärung für diese zombieartigen Wesen, weil es sind nun mal dann eben nicht diese wandelnden Toten, sondern tatsächlich irgendwie, ja, Pilzmenschen oder wie man es nennen soll, ne? Wo der Pilz das Handeln teilweise ja dann oder ja doch quasi das Handeln übernommen hat. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass man im Spiel gar nicht so genau herausfindet, zumindest habe ich es nicht herausgefunden, was da so irgendwie dann mit den Menschen genau vonstatten geht.
Nur, ich glaube, das wird doch gar nicht so genau erklärt. Einfach nur halt, dass der Pilz quasi das Gehirn befällt und dann nur noch so die Urinstinkte, sprich Überleben, Fressen, ne? So wie halt Zombies. Alles irgendwie angreifen, was sich bewegt.
Ja.
Genau.
Wo wir aber dann auch schon mal einen Nachteil nennen können, rein spielmechanisch. Es gibt deswegen leider nicht so wirklich viele verschiedene Gegnerarten. Zumindest eben auch auf der Monsterseite. Man hat einmal, ich sag mal, die leicht befallenen, die eher wie Zombies sind. Dann gibt es die Klicker. Das sind welche, die schon deutlich stärker befallen sind, wo man das auch äußerlich so sieht, dass der ganze Kopf quasi nur noch ein Pilzgewächs ist und die können, meine ich, nichts mehr sehen, die können quasi nur noch
hören,
hören wie so Fledermäuse, deswegen machen die so Klickgeräusche und versuchen einen zu orten, dass, ich sag mal, gerade die sind für die Schleichpassagen im Spiel auch zuständig, wo man sich dann sehr leise an die heranschleichen muss, um die aufzupicken. Und ja, gibt es noch eine dritte Art?
Es gibt noch eine dritte Art von Gegnern da. Und zwar sind das so riesen mutierte Klicker, die also so, ja, die wie sehen die aus?
Ja, ich erinnere mich.
Das Riesenmonster halt irgendwie. Total dick, groß, schwer, so wie so Kampfmaschinen.
Genau, das waren auch die, wo man am besten mehrere Granaten draufschmeißt, um die loszuwerden. Da braucht man mit Messerstechereien oder mit einzelnen Pistolenschüssen es gar nicht anfangen.
Ja.
Denn das Arsenal an Waffen im Spiel ist ja eigentlich auch für so ein Schleichspiel relativ umfangreich. Also man hat Messer, mit denen man angreifen kann, 2 oder 3 Schusswaffen, die es gibt, also so Handfeuerwaffen. Es gibt Gewehre, es gibt einen schicken Bogen, den man bestücken kann und vor allen Dingen kann man auch sich selber Sachen zusammenbasteln, weil man überall in dieser Spielwelt ja die verschiedensten Gegenstände findet. Dann kann man Splittergranaten, Feuergranaten, Baseballschläger mit fetten Nägeln dran und sich also was selber basteln.
Ja, genau.
Nicht ganz so abgefahren wie bei einem Dead Rising, aber innerhalb von der Spielwelt als Mechanik eigentlich ganz nett, weil man immer überall Gegenstände sammelt und wenn man dann drei Messer hat, kann man daraus eine Splittergranate zum Beispiel basteln, in Verbindung mit irgendwas anderem
noch. Ja, manche Sachen sind ein bisschen kurios, aber ja, sind auf jeden Fall sehr hilfreich.
Richtig, ja.
Wo du ja gerade den Bogen ansprichst, da sind wir dann auch beim zweiten Hauptcharakter, ne?
Das ist wohl richtig. Ja, wer ist es?
Die gute Ellie.
Genau.
Die trifft der Joel halt im Laufe des Spiels, relativ am Anfang noch. Und das ist dann quasi der zweite Hauptcharakter. Die beiden sind dann mehr oder weniger die meiste Zeit im Spiel allein unterwegs und schlagen sich dann da quer durch die USA.
Und man muss dazu sagen, ein sehr ungleiches Pärchen, denn der gute Joel ist ja durch den Zeitsprung mittlerweile eher ein Mann im gehobenen Alter. Wie alt mag er sein? 55?
Ja, so in den 50ern wird er wohl sein, ja.
Wohingegen Ellie ein quasi New Generation Child ist, nämlich eins, was ja erst nach der Katastrophe überhaupt geboren wurde. Die kennt gar nichts anderes. Und insofern hat man da schon fast so eine Art Vater-Tochter-Gespann, was durch das Spiel zieht. Und ja, das ist was Besonderes, finde ich.
Ja, die ist 14 und ja, genau, Joel könnte gut ihr Papa sein. Er ist am Anfang auch nicht so wirklich begeistert von ihr. Aber das ändert sich so ein bisschen im Laufe des Spiels, glaube ich.
Den Eindruck hatte ich auch. Aber gut, am Anfang hat er sie ja so ein bisschen aufs Auge gedrückt bekommen. Da kommen wir vielleicht dann auch nochmal später zu, wenn wir dann mehr auf die Story noch eingehen.
Ja, genau. Ja, und die ist tough, die Kleine. Die lernt halt im Spiel auch tatsächlich dann mit Waffen umzugehen und, wie du eben schon dachtest, nachher mit dem Bogen zu schießen. Und dann dürfen wir sie auch mal spielen.
Das ist richtig, da hat man dann mal so eine Art Perspektivenwechsel im Spiel, wobei mir persönlich der Teil mit ihr nicht so gut gefallen hat, wie der Teil mit Joel. Irgendwie hatte ich so ein bisschen, ja, dadurch, dass sie ja irgendwie dann doch schwächer ist und man verliert wieder einen Teil seiner Ausrüstung, das hatte mir inhaltlich gut gefallen, spielerisch nicht so gut.
Ja, gebe ich dir recht. Es ist halt eine Umstellung, weil du vorher die ganzen Waffen quasi hattest und die Schusswaffen und so und mit ihr hast du dann nur den Bogen und ich glaube nachher noch ein Gewehr.
Ja.
Aber es war von der Geschichte her war es auf jeden Fall spannend.
War es ein guter Kniff. Ja. Das würde ich auch sagen, ja. Auf der anderen Seite, du hast gerade schon angesprochen, die kann Bogen schießen, das Mädchen kann sogar Auto fahren, was die dumme Nuss nicht kann, ist schwimmen. Was in dem Spiel einem mehrfach zum Verhängnis wird. Ich meine, was man so in so einer untergegangenen Welt macht, erstmal Autofahren lernen, schwimmen ist ja eher zweitrangig.
Ja.
Denn neben, sag ich mal, den Schuss- und Schleichpassagen gibt es auch so, ja, soll man es Rätselpassagen nennen, halt Stellen im Spiel, wo man gucken muss, wie es weitergeht und sehr häufig geht es so weiter, indem man irgendwo floßartige Gegenstände besorgt, sei es jetzt schwimmende Paletten oder irgendwas, wo man dann nämlich die kleine Ellie über irgendwelche Flüsse, Seen, Gräben drüber schwimmen lässt quasi. Die steigt dann auf die Palette drauf und man selber kann mit dem Joel schwimmen und transportiert die dann durch die Gegend. Also das hat man häufiger oder überhaupt wer noch selber rätseln will, Achtung, kleiner Spoiler jetzt. Es gibt eine Szene, da muss man in so einem See unter Wasser eine Palette finden. Da habe ich ja ewig nachgesucht, bis ich die gefunden habe.
Ja, da musst du, glaube ich, irgendwie da in diesem Bus da irgendwie innen drinne was kaputt machen oder so.
Genau. Naja. Ich war irgendwie nicht auf die Idee gekommen, überhaupt in diesem See zu schwimmen zu dem Zeitpunkt. Ich weiß, oder zu tauchen. Tauchen halt. Schwimmen, ja, aber nicht dort zu tauchen.
Ja, obwohl ich glaube, wenn du genau drüber schwimmst, kriegst du es sogar angezeigt. Da hast du dann irgendwie so ein Symbol unter Wasser. Ich meine ja, das Spiel zeigt dir das auch, aber du musst genau drüber schwimmen irgendwie. Ja.
Ja, aber gut, das ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Abwechslung von dem Ganzen. Ansonsten gibt's auch so Leiterrätsel, wo man Leitern schon mal einsammeln muss.
Die fand ich aber eher doof. Die Leiterrätsel, die waren manchmal ein bisschen sehr lästig.
Gut, war jetzt, ja, okay, ist halt ein bisschen Abwechslung vom Ballern. Fand ich immer ganz nett, dass das Spiel auch schon mal so etwas ruhigere Passagen hatte.
Ja, das schon. Aber wenn du dann halt jedes Mal weißt, oh, da brauche ich wieder eine Leiter, und dann rennst du erstmal rum und suchst die blöde Leiter.
Klar, also irgendwann, waren die Rätsel sehr offensichtlich, weil entweder musstest du was zum Schwimmen suchen oder eben eine Leiter oder irgendeine Kiste suchen, wo du quasi so eine Klippe mit überbrücken kannst, indem man die davor schiebt und dann erstmal auf so einen Container klettern kann und dann vom Container, sagen wir mal, in ein höher gelegtes Fenster oder irgendwas.
Genau.
Ja, das waren so, sag ich mal, die Rätseleinlagen, die mir spontan einfallen. Beziehungsweise es gibt ja auch noch so Safes und so, die man teilweise öffnen kann in der Spielwelt. Da musste man dann so Schnipsel finden, wo dann Hinweise drauf standen, welche Nummern man dort eingeben muss.
Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe die Hinweiszettel nämlich größtenteils ignoriert, zumindest beim ersten Durchlauf.
Ach so. Ja, man hat also in der Spielwelt, ähnlich wie es bei einem System Shock oder so ist, überall so Fetzen rumfliegen, die man lesen kann, die dann auch ganz nette Geschichten nochmal erzählen. Ist zwar dann relativ trocken irgendwie, von der Aufbereitung, weil wie bei einem Buch muss man tatsächlich dann selber lesen. Das ist teilweise auch ein bisschen mehr Text, aber es macht schon Spaß.
Das war wahrscheinlich mein Problem, weil ich habe auch Tomb Raider gespielt und da werden die Sachen immer schön vorgelesen. Und da war ich dann bei Last of Us, glaube ich, zu faul dafür.
Ja, die Befürchtung hatte ich sogar auch, dass das, sage ich mal, vielen so ergeht irgendwie, weil manchmal habe ich dann in anderen Spielen auch nicht so viel Lust drauf. In dem Spiel weiß ich auch nicht, hat es mich gereizt, und da sieht man dann schon quasi, man kriegt meistens die Geschichten zu den Toten serviert, die man irgendwo findet, weil wenn man dann in der Spielwelt in irgendwelche Häuser oder so eindringt, dann liegen dann auch schon mal einfach nur Leichen irgendwo rum, und dann kann man so mutmaßen, dass derjenige, der da liegt, dann vielleicht der Familienvater ist oder die Mutter oder das Kind, dessen Tagebuch man vorher gefunden hat. Und manchmal ist es sogar nett, da gibt's eine quasi Buchreihe in dem Spiel, wo man auf den Spuren von dieser Person wandelt. Man hat erst gesehen, wo die gewohnt hat, dann wohin die geflohen ist und dann wo die umgekommen ist. Das fand ich schon ganz nett. Aber hätte man vielleicht so ein bisschen aufregender gestalten können, dann hätten auch noch mehr Leute davon Notiz genommen.
Ja.
Ja, aber es gibt ja nicht nur Zombies in dem Spiel, ne?
Genau, ich wollte es gerade sagen. Es gibt ja auch noch, wie das halt auch jetzt zum Beispiel in den Serien wie Walking Dead oder so ist, es gibt ja auch noch die anderen Menschen. Jeder
reichlich, ja,
ist sich ja da in dieser Welt der Nächste und sind nicht immer alle ganz nett.
Das ist wohl wahr. Also man hat ja sogar verschiedene Gruppierungen und Strömungen.
Ja, es gibt einmal diese Fireflies, was da so eine Rebellengruppe quasi ist, die sich gegen diesen Militärstaat, der da herrscht, also die ganzen Menschen leben eigentlich nur noch in so Lagern und werden vom Militär kontrolliert. Und diese Fireflies lehnen sich halt dagegen auf. Das ist die eine Gruppe, die uns aber eigentlich mehr oder weniger gut gesonnen ist. Und dann gibt's halt die Hunter, die Wilden, die dann irgendwo sich in den Ruinen von den Städten verstecken und quasi nur ums eigene Überleben kämpfen und alles und jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt.
Was ich da nicht verstanden habe beim Spielen, ist, warum das Militär so kacke drauf ist, quasi. Dass die einen schützen, eventuell vor dem, was draußen ist, ist nachvollziehbar, aber dieser Militärstaat hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Vor allen Dingen nicht, die machen ja auch mit den eingesperrten Menschen nichts. Ist ja nicht so, dass es da Straflager oder Arbeitslager oder irgendwas gibt, wo man sagt, okay, dieser militärische Druck und das Einsperren der Menschen macht Sinn. Irgendwie hast du das verstanden, warum das so ist?
Ja, also richtig erschließen tut sich mir das auch nicht. Also ich denke einfach nur, die haben halt die Überlebenden da in die Lager gesperrt und versuchen, weitere Ausbrüche von diesem Pilz da irgendwie zu kontrollieren bzw. zu verhindern.
Ja, nur ich denke mir, da könnte man ja auch gleichzeitig nett zu den Leuten sein.
Ja, eigentlich schon.
Dass man was verhindert, ist die eine Sache, dass aber alle, die eingesperrt sind, eigentlich das Militär nicht leiden können, die de facto aber beschützen wollen. Irgendwie war der Bogen bei mir nicht so ganz verständlich.
Ja gut, was heißt beschützen, ne? Also wenn du dich da irgendwie infizierst oder so, dann wird mit der ja kurzer Prozess gemacht.
Klar, das Virus darf nicht ausbrechen, aber ja, ich weiß, aber trotzdem hatten alle eher das Gefühl, ja eingesperrt zu sein. Also.
Ja, ziemlich knallhartes Regime hier. Hatte so ein bisschen was von Konzentrationslager.
Ja, quasi. Deswegen gibt es ja auch diese Fireflies, nämlich diese Rebellengruppe, die man dann auch relativ früh im Spiel kennenlernt und die ja ihre eigenen Interessen verfolgen. Unter anderem ja auch quasi ein Heilmittel zu finden, denn dieses Virus, was ausgebrochen ist und seit 20 Jahren grassiert, ist ja nach wie vor eine Krankheit, die man nicht heilen kann. Da sind die zumindest auch hinterher, ein Heilmittel zu finden.
Genau, was ja auch quasi Spoiler einen Großteil des Spiels an Handlung ausmacht.
Ja, kann man so sagen. Quasi, man selber begibt sich ja auf die Suche nach den Fireflies, um ja quasi Unterstützung dorthin zu bringen. Kommen wir gleich im Storyteil dann noch im Detail zu.
Genau. Ja, das Ding hat, also ich habe, glaube ich, knapp 12 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Weiß nicht, wie lange du gespielt hast.
Ja, kommt auch so hin. Ob jetzt 12, 13, 14 Stunden, so um den Dreh herum, würde ich auch sagen, habe ich gebraucht. Spielt sich insgesamt aber ganz, ganz angenehm, fand ich. War jetzt nicht so, dass da irgendwie große Längen waren oder mal Passagen waren, wo ich sagen würde, boah, das war extrem langweilig. Nee, ganz und gar nicht. Also insofern waren das sehr flott gespielte 12 Stunden oder 13 Stunden, wobei ich dazu sagen muss, ich hab's auf easy gespielt. Mein Bruder hat es wiederum auf normal gespielt. Er sagt, da wären einige Passagen gewesen, die dann doch ziemlich tough waren. Ich fand es bei mir immer noch angenehm fordernd, aber nicht überfordernd.
Ja, ich hab's auch auf normal gespielt und es gab Stellen, die schon ein bisschen frustig waren. Da ist zum Beispiel eine Stelle, wo du mal mit mehreren unterwegs bist, da bist du irgendwie unter der Erde, irgendwie in so einem Bunkersystem oder sowas. Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da hast du dann auch noch den einen Jungen dabei,
Ja,
und da.
ganz tolle Passage. Ich weiß auch, welchen Raum du meinst. Der war selbst auf Easy, nicht ganz so easy,
Ja,
aber
das war sehr
da
frustig.
kommen ja ganze Horden angelaufen.
Genau, da habe ich also tatsächlich länger dran gesessen. Das war sehr frustig.
Das war übrigens die Stelle, wo man genau nachher wusste, wenn man die ganzen Zettel gelesen hat, warum die da sind und wer das da war. Das war ganz nett. Da waren es quasi keine Anonymen, die man da abgeschossen
So ein
hat.
Mist aber auch.
Ja.
Das habe ich leider verpasst.
Muss nochmal nachlesen. Ja, also Spielzeit ist auf jeden Fall in Ordnung.
Ja.
Kann man nicht meckern für so ein storybasiertes Spiel. Und überhaupt von der technischen Seite her ist das ein Sahnestück auf der PlayStation 3. Oder überhaupt auf der aktuellen Last Gen, wenn man es so nennen will. Ich glaube, das bildet somit die grafische Speerspitze mit wenigen anderen Titeln. Denn was insgesamt dort aufgefahren wird an Detailgrad, Polygongehalt, super abwechslungsreichen Texturen und auch insgesamt Beleuchtung, ja, ist ein Feuerwerk, was selbst auf der Next Gen quasi so bei den meisten Titeln noch nicht vorhanden ist.
Ja, das sieht einfach nur bombig aus und ja klar, die haben die gleiche Engine benutzt wie bei Uncharted 3, denke ich.
Denke
Und
ich auch,
das
ja.
sieht einfach nur super detailliert aus und für PlayStation
Steht's
3,
flüssig?
ja, steht's flüssig, genau. Und für PlayStation 3 einfach nur spitze.
Ein paar Sachen hat man übernommen, zum Beispiel die sehr genialen Pferde aus Uncharted 3, aus dieser
Ja.
Reitsequenz, haben dann da eine Wiederverwendung gefunden. Musste ich direkt dran denken, als ich das wiedergesehen hatte, aber spielt sich einfach perfekt. Also selbst dieses Reiten, was ja in manchen Spielen auch ein Krampf ist, irgendwie, geht da dermaßen gut von der Hand. Toll.
Ja, ich denke mal, weil die das ja parallel entwickelt haben, haben sie sich gesagt, ihr macht Pferde, dann machen wir das auch.
Pferde können wir auch, genau.
Genau. Ja, und ein
Ja.
genialer Soundtrack, finde ich. Also
Ja,
passt
der
immer
Soundtrack ist
optimal zur
toll.
Stimmung im Spiel.
Der Soundtrack ist genial unauffällig und trotzdem gut. Also ich habe das Spiel auch komplett über Kopfhörer gespielt. Das war sehr intensiv irgendwie. Da. Überhaupt der ganze Ton ist gut gelungen in dem Spiel. Ich habe es auf Deutsch gespielt, ganz tolle Synchronsprecher.
genau.
Hat viel Spaß gemacht, die Stimmen zu hören und auch die Schussgeräusche und die Umgebungsgeräusche, die man so hat. Das war toll. Und wenn dann diese Klicker und anderen Zombie-Viecher ihre Grunzgeräusche von sich geben, da stacht das Blut in den Adern quasi, wenn man zuhört. Das hat alles sehr zur Atmosphäre beigetragen.
Ja, da läuft es dir eiskalten Rücken runter, wenn du da irgendwo in dem dunklen Tunnel bist oder sonst irgendwo und hörst auf einmal irgendwo hinten aus der Ecke so ein Klick, 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 Klick.
Ja. Oh. Also, genau. Ich sag, auf eine gewisse Art und Weise waren diese ganzen Zombie-Passagen auch immer das, wo ich eigentlich Angst vor hatte, dass die quasi wieder als nächstes kommen, weil das so irre spannend ist. Auf der anderen Seite hat das aufgrund der Spannung sehr viel Spaß und Freude bereitet, das zu spielen. Aber das ist tatsächlich eine riesen Anspannung immer in den Momenten gewesen, fand ich, wo man meistens in irgendwelche sehr dunklen, unterirdischen Bereiche in der Spielwelt kommt, dass man zum Beispiel erst bei einem Haus in der Oberwelt gegen Menschen kämpfen musste, die sich dort eingelassen haben. Irgendwann muss man dann, sagen wir mal, in den unteren Bereich, in den Keller gehen und sich dann durch irgendwelche Parkhäuser oder so durchkämpfen und dort hausten dann meistens in den pilzversumpften und verseuchten Gegenden dann diese Zombies.
Genau. Und dann hast du ja meistens auch noch dann irgendwie die Leichen, die dann quasi aufplatzen und die Sporen freisetzen und dann schlechte Sicht.
Richtig, also meistens konnte man da nicht viel sehen und auch ganz tolle Partikeleffekte dann in der Form, dass dann in der Luft so die einzelnen Pilzsporen zu erkennen sind, die da so rumfliegen.
Ja, das ist saugeil gemacht. Das ist auch, glaube ich, der Ladescreen, hast du am Anfang auch dann immer diese Partikeleffekte, die Pilzsporen, die dann durchs Bild fliegen. Das ist so der Ladescreen, bevor das Spiel losgeht.
Ja, wo man auch ausreichend Zeit hat, sich den anzugucken, weil ich weiß nicht, was das Spiel im Vorfeld immer macht, aber es lädt ewig, oder?
Ja, aber danach hast du ja keine mehr, ne? Das ist halt,
danach nicht mehr, das ist richtig.
Das ist halt so ein bisschen wie bei GTA oder eben auch Uncharted 3. Am Anfang lange Ladesequenz, aber dann streamt das Ding im Hintergrund.
Dann läuft's, ja. Ja, auch so die Animationen sind sehr gelungen. Menschen bewegen sich sehr natürlich. Die Pferde, ganz toll von der Bewegung her. Und man hat ja sogar noch andere Tiere, die man im Verlauf des Spiels sieht. Einmal so ein Hasen, der super cool aussah, irgendwie fast echt. Mhm. Oder auch so Affen.
Giraffen.
Da gab es wohl irgendwann mal einen Zoo-Ausbruch, ähnlich wie bei 12 Monkeys.
Ja, genau. Ja, die Tiere erobern die Stadt zurück. Aber es ist auch eine sehr, sehr geile Szene, wenn die Giraffen da auf einmal dann durch diese verfallene Stadt laufen. Fand ich geil.
Ja, auf jeden Fall. Das war eins der Highlights mit des Spiels. Komisch, ne? So eine komplett ruhige Sequenz, aber trotzdem hat die sehr viel Spaß gemacht, so mitzuerleben.
Ja, das liegt aber auch zum Teil an Ellie, weil die dann in dem Moment natürlich als 14-jähriges Kind sehr aufgeregt ist und man ist dann irgendwie auch selber aufgeregt. Ich fand das cool, wie die dann, oh, guck mal da, und hinrennt und ja. Ich glaube, versucht auch die eine Giraffe dann irgendwie, weil die sind da in dem Gebäude ziemlich hoch und versucht die Giraffe dann zu streicheln. Das war geil.
Also streicheln habe ich nicht gesehen.
Ja, entweder Joel oder Ellie. Einer von beiden versucht die Giraffe, glaube ich, zu streicheln. Ich meine Ellie.
Vielleicht habe ich da in die falsche Richtung geguckt. Bei mir war es nicht, aber das, ja, ich habe es fast befürchtet. Man konnte an der Stelle in zwei Richtungen gehen. Ich bin, glaube ich, da zuerst in die gegangen, wo man hätte später hingehen sollen. Also ich habe keine Giraffe in Nahaufnahme gesehen, aber gut.
Ja, die frisst irgendwie an dem Haus so, die sind ja von Pflanzen bewachsen, die Häuser. Und dann frisst ja. Die an dem Haus quasi an den Pflanzen und du gehst okay, dann quasi gesehen, ganz nah ran. Und ich meine, Ellie streichelt sie auch, ja.
Ah, schön. Fast wie bei Jurassic Park.
Ja, genau so. Die Szene ist davon irgendwie auch sehr inspiriert, ja.
Ja. Muss man eh sagen. Also das Spiel ist hervorragende Erwachsenenunterhaltung. Ich glaube, das ist auch ab 18.
Oh ja.
Behaupte ich jetzt einfach mal so. Kann ich mir auch fast nicht anders vorstellen bei der Brutalität, aber auch bei der Ernsthaftigkeit, weil ich finde, das unterscheidet das Spiel ganz klar von so einem Popcorn-Action-Kino-Titel wie Uncharted 3. Man hat immer wieder sehr ernste Töne. Man hat die beiden Hauptcharaktere, die teilweise ganz intelligente Dialoge miteinander führen. Und insgesamt ist das Spiel auch, was die Action angeht, auf das Wesentliche reduziert. Man hat da keine 40 Gegner, die auf einen zustürmen, wie bei einem Uncharted oder bei anderen Shootern, sondern 3 oder 4 und mit denen kämpft man tatsächlich ums nackte Überleben und dann auch manchmal mit einer Brutalität, die ungeschönt ist und also zumindest bei mir jetzt auch nicht spaßfördernd war, sondern die einfach nur gezeigt hat, was so Menschen in solchen Situationen machen müssen, um zu überleben. Das fand ich sehr eindrucksvoll.
Ja, es wirkt nicht aufgesetzt. Also es ist alles irgendwie plausibel und wirkt halt dadurch einfach realistisch. Was willst du machen, wenn da so ein Zombie auf dich zukommt und dir ans Leder will? Hackst ihm halt ein Messer in den Kopf.
Genau, ich meinte auch gerade die menschlichen Gegner.
Ja, die auch.
Weil da ja auch wirklich in der Regel eher wenige Gegner auf einen zuströmen, nämlich so halt so 3 oder 4.
Ja, ich bin einer, der dann meistens auch eher in den Nahkampf gegangen ist. Ich habe mich dann irgendwie mal rangeschlichen und die dann vermöbelt. Und dann kannst du halt auch die Umgebung mit einbeziehen und zertrümmerst dann schon mal den ein oder anderen Schädel an der Wand.
Das meinte ich halt, mit der sehr hohen Brutalität, die da irgendwo gezeigt wird.
Ja, aber es geht halt ums Überleben, ne? Und deswegen fand ich das jetzt da auch nicht fehl am Platz.
Nee, und sparte quasi Munition, ne?
Genau.
Da kann man auch noch nachvollziehen, dass die Charaktere da so handeln, ja. Denn das ist auch eine Sache, die ich in dem Spiel storymäßig etwas komisch finde, obwohl 20 Jahre vergangen sind, gibt es noch erstaunlich viele Sachen, die irgendwo rumliegen. Also ich finde, da hat man eher den Eindruck, als ob höchstens 1 oder 2 Jahre vergangen sind, so rein von dem, was irgendwo rumliegt. Auf der anderen Seite, die Überwucherung und der Zerfall ist sicherlich dann so, wie es aussieht, nach 20 Jahren.
Ja, wobei das teilweise dann vielleicht doch schon sogar wieder ein bisschen viel ist, finde ich, für 20 Jahre. So die ganzen Pflanzen, die dann in den Häusern bis oben hin alles zuwachsen, ich weiß nicht. Aber gut.
Du kannst gerne mal bei mir Rasen mähen gucken. Da wirst du sehen, wie schnell die Natur wachsen kann innerhalb von wenigen Tagen und Wochen. Ja, nee, ich weiß es nicht. Klar, so überwucherte Städte gibt's ja quasi nicht. Deswegen kann man das schwer abschätzen.
Ja, es sieht halt so aus wie bei Enslaved oder so. Also wirklich Hochhäuser bis oben hin zugewachsen fast.
Und ja, und teilweise sieht's auch fast ausgebombt aus. Also als ob da, sag ich mal, auch noch Teile passiert sind in der Geschichte, die man gar nicht so gesehen hat, wo man nur mutmaßen kann. Aber warum sind in irgendwelchen Häusern ganze Decken eingebrochen oder ähnliches, ne?
Ja, das ist ja immer so in solchen Endzeit-Szenarien, dass das Militär vorher nochmal versucht hat, alles auszurotten, was da irgendwie sich infiziert hat.
Ja.
Und dementsprechend sieht das halt aus.
So, von den Handlungsschauplätzen finde ich es auch sehr angenehm unterschiedlich. Man hat ja wirklich die verschiedensten Schauplätze, sei es jetzt sehr urban, wo es am Anfang losgeht, eben mit den überwucherten Städten, aber teilweise gibt's auch sehr ländliche Gebiete, in dem Fall halt so Waldsequenzen, die man besuchen kann. Man hat teilweise Wassergebiete, die man besucht, mit dem Fluss, dieser Abschnitt, oder eben auch diese unterirdischen Level, ein Spielcasino fällt mir spontan ein, was man besucht, oder so eine Art Holzfällerstadt.
Ja.
Das ist alles sehr abwechslungsreich.
Ja, es gibt schon Abwechslung in den Schauplätzen, das stimmt. Das
ich war nicht ganz,
nie langweilig.
Ja. Nee, ich war nicht ganz so stark wie bei einem Uncharted. Das von der gleichen Firma hat sicherlich aufgrund der Reisethematik noch mehr Abwechslung. Aber ich sag mal dafür, dass das ganze Spiel quasi nur innerhalb der USA spielt und, wenn ich mich nicht irre, eine Reise quasi vom Osten in den Westen darstellt. Also dafür haben sie es schon versucht, sehr abwechslungsreich zu gestalten. Und man hat auch innerhalb des Spiels, das ist ein ganz netter Kniff, neben dem großen Zeitsprung am Anfang, auch nachher, nachdem die Story angelaufen ist, nochmal Zeitsprünge, indem man verschiedene Jahreszeiten quasi dann besucht auf der Reise, wo dann auch mal eben Winter ist, dann schneit es, oder eben Sommer und Frühjahr, wo immer, sag ich mal, so eine andere Stimmung dann auch durch die Grafik dann transportiert wird, weil es einfach anders aussieht.
Ja, ist richtig. Ich glaube, die fangen in Boston an und wollen dann irgendwie nach Salt Lake City oder sowas. Also auf jeden Fall in den Westen, ja. Und da halt die Reise sehr lang dauert zu Fuß, hast du die verschiedenen Jahreszeiten.
Genau, denn ich meine, gewisse Strecken werden auch mal mit dem Auto gefahren, aber man hat eigentlich schon den Eindruck, dass Autofahren nicht so die Möglichkeit ist, die einem da noch zur Verfügung steht.
Ja, kennt man ja auch aus eben Serien wie Walking Dead oder so. Überall steht alles rum und du kommst nicht durch. Darum ist das mit dem Auto relativ schnell wieder vorbei.
Das stimmt, ja.
Ja, ich glaube so, dass das meiste haben wir.
Ja, also ich glaube, Spielmechanik haben wir damit abgegriffen. Was ich gar nicht gespielt habe, ist der Online-Modus, weil er mich null interessiert hat. Weiß ich nicht, ob du da reingeguckt hast. Ja,
Maurice und ich wollten eigentlich, aber nachdem ich mir dann so ein bisschen Videomaterial auch angesehen habe und so, haben wir festgestellt, es ist auch nicht unser. Es ist wohl mehr oder weniger immer eigentlich ein Team-Deathmatch. Du spielst wohl immer mit Vierer-Teams gegeneinander. Du hast zwar verschiedene Modi, also es gibt da wohl irgendwie so einen Überlebensmodus, wo du dann quasi Vorräte sammeln musst und hast dann so ein paar KI-Leute in deiner Gruppe, die du immer versorgen musst. Aber im Prinzip spielen halt immer Hunter gegen Fireflies und das wohl immer in Viererteams. So habe ich das zumindest verstanden. Und im Endeffekt ist es ein Team-Deathmatch.
Okay. Ja, also eigentlich eine Sache dann, die man nicht wirklich braucht.
Nö,
gibt ja kaum andere Spiele, die sowas darstellen.
Hätte es meiner Meinung nach auch so nicht gebraucht. Also mir wäre ein Koop-Modus lieber gewesen, aber das wollte Naughty Dog nicht.
Das wäre sehr gut gewesen. Also klar, man hätte Ellie und Joel Koop spielen können. Das wäre
sinnvoll gewesen.
Toll gewesen. Ja.
Aber da hat sich Naughty Dog wohl gegen entschieden, um halt diesen Story-Teil, der sich ja durch das ganze Spiel zieht, irgendwie nicht da kaputt zu machen, dieses Erlebnis. Das wollten die wohl nicht.
Klar.
Kann ich verstehen, aber man hätte es ja optional trotzdem machen können. Ich weiß nicht.
Ja. Klar, erstmal spielt man sowas sowieso alleine, finde ich. Und wenn man dann einmal die Story durch hat, kann man das ja immer nochmal mit Freunden ein zweites Mal spielen.
Genau.
Aber gut. Vielleicht ist das ja noch eine Idee für eine eventuelle Fortsetzung.
Ja, wer weiß. Hätte man ja machen können, dass man erst den Koop-Modus freischaltet, wenn man das Spiel einmal beendet hat. Fertig.
Zum Beispiel, ja. Genau. Ja, wenn wir jetzt die Spielmechanik und generell so das Grundsätzliche haben, denke ich, könnte man mal jetzt ein wenig rumspoilern und mal genauer auf die Story eingehen, was in meinen Augen auch der eigentliche Clou halt des Spiels ist. Klar, so die reine Spielmechanik macht auch schon Spaß, aber ohne die Story ist das Spiel eben nur ein Schatten seiner selbst.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja, dann also, wer das Spiel noch nicht gespielt hat oder noch spielen will, läuft jetzt Gefahr, derbe gespoilert zu werden.
Ja, er sollte am besten, wäre es sich jetzt hier noch günstig, irgendwie auf PlayStation Plus, glaube ich, kostet es irgendwie so um die 25 Euro momentan, zulegen will, um es noch zu spielen, der sollte jetzt lieber ausmachen.
Ja, ansonsten, das Spiel beginnt ja, hast du eben schon gesagt, im Jahr 2013 und man sieht ja dort man bekommt quasi den Erstausbruch der Seuche hautnah mit. Man ist im Haus von Joel und lernt vor allen Dingen seine kleine Tochter kennen, die eine auffällige Ähnlichkeit im Nachhinein dann zu der Ellie ja aufweist.
Ja, vom Alter her allein schon, ne?
Das vom Alter her, ja, vom Aussehen her weiß ich gar nicht mehr, aber letzten Endes, man merkt schon später, dass Ellie irgendwo für ihn quasi zu einer Art zweiten Tochter wird, finde ich.
Ja, und jetzt muss ich dich direkt fragen, weil mir ging es so, ich habe das Spiel gekauft am Release-Tag und habe das dann hier zu Hause direkt in die PlayStation geschmissen und habe also diesen Prolog gespielt und da musste ich erstmal ausmachen. Weil das Ding ging mir tierisch nah. Ich hab echt geschluckt und gedacht, scheiße.
Ja, ging mir nicht anders. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ging mir furchtbar nah, aber ich war zutiefst beeindruckt von dem, was dort präsentiert worden ist, weil einfach die Grafik hat mich weggeblasen, die Stimmung hat mich weggeblasen und ich war auf jeden Fall traurig. Ich weiß noch nicht mal warum, man lernt die kennen und nach 5 Minuten ist man schon traurig quasi, wenn das kleine Mädchen dann stirbt. Und das hat irgendwie auch einen Eindruck hinterlassen. Da dachte ich schon so, wow, der Rest vom Spiel, der kann nicht schlecht sein, wenn das schon so gut losgeht.
Ja, also ich hatte auch tatsächlich echt ein Kloß im Hals. Also ich fand das sehr, sehr dramatisch, obwohl es vorhersehbar war. Es war jetzt ja nicht irgendwie, dass man da irgendwie nicht das schon irgendwie gewusst hätte, ja. Aber in dem Moment, wo es halt passiert, wo die Kleine halt stirbt, das, ich habe auch gedacht, so, mein Gott, ey, was die halt Emotionen hervorrufen können mit so einem Spiel, ist der Wahnsinn.
Ja, also allein schon dieses Eindrucksvolle, als dann die ersten Pilzmenschen kommen und dann so vor die Scheiben laufen und irgendwann da durchbrechen, das war schon, ja, wie so eine Achterbahnfahrt. Und dann quasi so die Flucht aus dem Haus und dann rein ins Auto und dann ab aus der Stadt. Das war wie in einem guten Film gemacht.
Ja, es ist alles aus der Ego-Sicht von Sarah, also von der Tochter, und du bist halt mittendrin, ne? Die sitzt im Auto, kann sich ringsum umschauen, und dann passieren halt die ganzen Sachen da, dass halt die ersten Infizierten da rumlaufen.
Du sagst, das war ganz vorhersehbar. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht eigentlich, dass die Tochter die Ellie wäre. Weil man, klar, man kannte ja die Bilder von dem Spiel, man wusste, da rennt ein alter Mann mit einem kleinen Mädchen durch die Gegend. Ich hatte gedacht, das wird tatsächlich so eine Vater-Tochter-Geschichte, das Ganze, aber.
Er wird's ja im Prinzip auch, aber ich wusste schon, dass das nicht Ellie ist. Außerdem
Ah, okay.
sagt er ihren Namen ja auch.
Ja, gut, ich wusste aber nicht, dass es Ellie später, also für mich, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt, ich hatte mich da nicht so super intensiv mit beschäftigt. Ich wusste halt nur alter Mann, junges Mädchen.
Ja, okay, aber ich meinte das jetzt mit dem Vorhersehbar nachher dann quasi, wenn sie halt Spoiler, obwohl wir sind im Spoilerteil, wenn
Ja.
sie halt erschossen wird, ja, das
Ja.
wusste man irgendwie, weil der Typ zielt mit der Waffe und sagt ja dann auch noch irgendwie, ja, es ist ein kleines Mädchen, sind Sie sicher? Ja, Und dann zielt er auf die beiden. Und ich wusste, okay, das war's, die stirbt.
Okay.
Aber es ist halt sehr
Ja.
dramatisch gemacht und ja.
Auf jeden Fall. Also das war schon der beste Start in so ein Spiel, was man sich vorstellen kann.
Ja, und das erklärt ja dann auch, warum Joel quasi 20 Jahre später so ein richtiger Griesgram ist. Er ist ja sowas von muffelig und naja.
Ja, vom Leben gezeichnet quasi, ne?
Genau.
Und ja, dann geht's ja dann wirklich 20 Jahre später weiter. Man sieht sein Leben im Ghetto und man kriegt da erstmal so eine Art Einblick in den Alltag der Menschen, was ich auch ganz nett fand.
Ja, vor allen Dingen wird ja dann noch direkt gezeigt, was da quasi so, dass das Regime mit Infizierten veranstaltet, ne? Da werden dann direkt, wenn du da durch die Stadt läufst, erstmal so ein, zwei Leute, die getestet werden und positiv auf diesen Pilz getestet werden, eiskalt erschossen. Und dann weißt du Bescheid. Aha, kleine Anspielung aufs Dritte Reich hier. Aber so kommt es einem zumindest vor.
Ja, auf jeden Fall quasi übelste Machenschaften, ne?
Genau.
Ja.
Ja, dann lernen wir auch die Freundin von Joel quasi kennen, diese Tess, die dann uns auch eine Zeit lang noch begleitet.
Ja, wo man den Eindruck, glaube ich, hatte, die hatten mal was zusammen, ne? Oder?
Ja, definitiv, würde ich sagen.
Ne, würde ich auch sagen, ja.
Ja, das ist wohl so. Ja.
Weswegen er ihr ja dann auch den Gefallen nicht abschlagen konnte, sich um die Ellie zu kümmern, ne?
Ja, wobei, ja, sie, der Gefallen, den bittet ja eigentlich die Marlene, also die Firefly-Anführerin quasi.
Ah,
Die treffen die
okay.
ja auch und die hat halt Ellie dabei und ist selbst verletzt, deswegen kann sie Ellie quasi nicht da zu diesem Treffpunkt bringen, wo die sich da irgendwie mit diesen anderen Fireflies treffen wollen, und deswegen erbittet sie den Gefallen. Aber die Tess setzt sich dann nachher dafür ein, weil Joel will das gar nicht. Der sagt auch so, was machen wir hier? Das ist Quatsch. Brauchen wir nicht. Und die Tess sagt dann aber, ja. Und warum sagt sie das? Weil es dann relativ am Anfang rauskommt. Wenn man da unterwegs ist, dann trifft man wieder auf Militärs und gerät dann halt in so eine Situation, wo dann auch alle geprüft werden. Und dann stellt man fest, dass Ellie infiziert ist.
Und das war wiederum eine Sache, die mir schon vorher klar war. Ich weiß auch nicht warum, aber das hatte ich irgendwie geahnt. Das war so der typische Clou von so einer Geschichte, dass es jemanden gibt, der immun ist. Ich weiß auch nicht. Hattest du das auch schon vorher im Gespür, oder?
Ja, sagen wir mal so, ich habe das jetzt nicht im Gespür gehabt, aber es erschien mir dann direkt sehr logisch irgendwie. Oh, dachte ich mir schon dann, na ja, so ist der Kniff hier. die ist halt immun und die Fireflies, hast du ja vorhin schon erzählt, suchen nach einem Heilmittel und die haben wohl auch noch so ein paar Wissenschaftler irgendwo in einem Krankenhaus. Und das ist halt quasi so der Hauptplot, dass Ellie da halt hin soll, um untersucht zu werden, um halt ein Heilmittel gegen diesen Pilz zu finden. Und das muss dann halt Joel quasi übernehmen, weil die gute Tess ja auch leider dann nicht lange dabei ist. Die wird leider auch irgendwann gebissen und fällt dann aus.
Die Gefährlichkeit der Welt wird einem direkt vor Augen geführt, indem eben ein Teil der Gruppe dann stirbt schon direkt am Anfang.
Ja, ich finde sowieso, es sterben ja eigentlich im Prinzip fast alle, die irgendwie so da unterwegs getroffen werden. Ja, nicht alle, aber viele.
Ja, aber viele. Also Anknüpfpunkte für eine Fortsetzung wird schon schwierig, ja. Zumindest eben mit einigen der Hauptcharaktere.
Ja gut, Tommy, der Bruder von Joel, den lernt man am Anfang im Prolog ja schon kennen. Der taucht hinterher im Spiel nochmal auf.
Genau, an dieser, an dem Kraftwerk, an dem See, ne, an dem Stausee.
Genau, an diesem Pumpkraftwerk oder was das da ist. Da ist er mit seiner Frau und die bleiben ja auch da. Und ich glaube, das ist sogar das Ding, wo die nachher wieder zurückgehen, ne? Joel und Ellie. Zum Schluss. Ich meine ja.
Ja, weiß ich nicht. Da war irgendeine Art Stadt im Hintergrund, die man gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das das Pumpkraftwerk war, aber wäre logisch eigentlich, dass er seinen Bruder aussucht.
Genau. Irgendwie sowas hatte ich auch im Kopf. Ja, und dann, wen trifft man noch? Bill trifft man noch? Das ist wohl auch irgendwie so ein Kumpel irgendwie von früher noch, irgendwie von Joel oder so. Jedenfalls kennen die zwei sich. Der da aber so auf eigene Faust ganz alleine sich sein Reich da aufgebaut hat, mit jede Menge Fallen und so, wie man es auch teilweise aus der Serie Walking Dead kennt, so verschanzt irgendwie mit Fallen halt.
Ja, quasi der typische verrückte Eigenbrötler, der sich hinter ja einem Riesenwall von Fallen irgendwo verschanzt hat und deswegen aber trotzdem überleben konnte bisher.
Ja, da gibt's auch eine der brutalsten Szenen im Spiel irgendwie, wo er dann da irgendwie so einem halb infizierten Vibe den Kopf abtrennt. Das fand ich so ekelhaft.
Boah, da kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern, weil das eine der Szenen war, die ich dann schon vor etlichen Monaten gespielt habe.
Ja, die hängt irgendwie da so durch so ein Fenster oder so, was dann runtergeklappt ist, also quasi so aufgespießt so ein bisschen und krallt dann so nach ihm und er geht da dran vorbei, erzählt mit Joel ganz locker und hat dann so eine Machete in der Hand und hackt ihr dann so in drei Hieben den Kopf ab und ach.
Ah, wo man dann auch quasi ins Innere reingucken konnte.
Ne? Ja, genau. Sehr eklig.
Ja. Ja, sehr explizite Unterhaltung. Ja, und dann natürlich noch den Vater und den großen und den kleinen Bruder, die beiden Schwarzen, die man kennenlernt. Da habe ich jetzt wohl die Namen nicht mehr parat.
Die habe ich auch nicht mehr parat, ja. Aber das ist...
Fand ich auch ganz, ganz nett eigentlich, die Passage, wo man auf die trifft, weil da eben auch nochmal... zwei andere Flüchtlinge eigentlich gezeigt worden sind, wo man sich dann gegenseitig unterstützen konnte, eine Zeit lang.
Ja, genau, da sind die dann eine Zeit lang zusammen unterwegs. Ist sogar relativ lang, glaube ich, ne? Bis dann halt auch irgendwie das Schicksal wieder zuschlägt.
Ja, auch die beiden, ja, ich überlege gerade, haben die überlebt, einer von den beiden?
Nein, nee, ne? der Junge...
Der Sohn ja sowieso nicht, der jüngere Bruder, der war ja dann irgendwann leider infiziert worden.
Ach genau, das waren Brüder, ja genau, der Jüngere.
Bruder, genau.
Der Jüngere ist infiziert worden und hat es aber geheim gehalten.
Der Schlingel.
Der Schlingel, genau, wo dann quasi morgens früh Ellie irgendwie ihn wecken will und dann angegriffen wird von ihm. Und dann muss Joel ihn, glaube ich, kalt machen und daraufhin erschießt sich dann der ältere Bruder selbst.
Nachdem er eigentlich zuerst den Joel erschießen wollte, aber
ja.
Sich ja dann für das Richtige entschlossen hat.
Ja, was heißt das Richtige?
Also ja, also zumindest nicht auf den Hauptcharakter zu schießen, so meinte ich das. Hm.
Genau.
Klar, Selbstmord ist da nicht die richtige Lösung.
Ja, aber er hat dann halt keinen Sinn mehr da drin gesehen. Ja gut, kann man verstehen, aber ich fand das auch wieder sehr hart in der Darstellung, also wie das halt so irgendwie gemacht wurde. War wieder so ein Ding, wo man dann denkt, boah, scheiße.
Ja. Aber auch das eben sehr glaubwürdig irgendwie. Deswegen meinte ich ja eben, das ist schon gute und erwachsene Unterhaltung mit glaubwürdigen Charakteren.
Genau. Das nächste ist, glaube ich, die Uni, ne? Wo die dann quasi so hinkommen, Joel und Ellie. Diese Universität oder was das ist, wo Joel richtig, verletzt genau. wird.
Also quasi der Weg führte die beiden ja zur Uni, weil man dort Fireflies vermutet hat.
Genau, das war die erste Adresse, wo sie hin wollten
ursprünglich. Genau, also das ist ja so eine schöne Schnitzeljagd letzten Endes gewesen durch die Vereinigten Staaten. Deswegen waren die an der Uni und da gab es nämlich auch die coolen Affen.
Genau, da sind die coolen Affen und das ist dann aber auch das Ding, wo Joel quasi lebensgefährlich dann irgendwann verletzt wird, wo dann dieser Cut im Spiel kommt, wo man dann Ellie spielt.
Genau, das war auch eine sehr, sag ich mal, beeindruckende Szene, weil als der Joel verletzt war, war dann auch tatsächlich die Steuerung quasi kaum noch machbar von dem. Man hatte das den Eindruck, der schwankt nur noch, macht nicht mehr das, was man so will, haben sie sehr gut dargestellt.
Ja, und das, wer den Story-DLC sich runtergeladen hat, das ist dann auch genau die Stelle, wo der Story-DLC ansetzt. Da wird nämlich dann noch so ein bisschen was gezeigt, was quasi mit Joel und Ellie dann so passiert, also wie sie ihn dann da erstmal versucht zu retten und ich weiß nicht, hast du den schon gespielt, den Story-DLC?
Nee, den habe ich noch nicht gespielt.
Dann will ich dich jetzt nicht spoilern.
Ich werde den nicht mehr spielen, du kannst ihn gerne spoilern.
Ja, das ist dann das Stück halt, wo Joel von ihr gerettet wird und dann muss sie sich da auch verstecken. Sie flieht dann mit ihm irgendwie zusammen in so ein Einkaufszentrum und sucht dann halt da Medizin und sowas. Und da sind natürlich dann wieder jede Menge Hunter, die sie dann abräumen darf. Mit Bogen und Gewehr. Was aber auch nur ein Teil des DLCs ist, weil im Prinzip dreht sich der DLC um Ellie, wo sie noch im quasi in diesem Militärlager ist und mit ihrer besten Freundin damals da noch zu tun hat.
Ja, ich glaube, der Tag der Infizierung war das, ne, wo sie und die Freundin ja gewissen worden sind, ne?
Ja, genau, das ist der Tag. Die zwei sind dann da unterwegs, ist auch so ein Einkaufszentrum und dann schalten sie da den Strom ein und finden da ein Karussell und spielen dann da mit so Wasserpistolen, so Bazooka-Wasserpistolen irgendwie. Und das ist so das Ding, die Handlung springt halt immer hin und her zwischen dieser Vergangenheit und der Zeit halt, wo sie mit Joel da unterwegs ist. Und das ist der Story-DLC. Das ganze Ding geht nur knapp 1,5 Stunden, habe ich gebraucht. Dann war das schon wieder vorbei. Also ist jetzt nicht wirklich so toll.
Gute Metal Gear Solid-Länge, ne?
Ja, so ungefähr. Ich habe das auch übrigens gespielt und aufgenommen. Wer das mal irgendwann dann gucken will. Wenn wir es denn mal irgendwann fertig haben auf Red Metal Cat, dann kann man sich das da angucken.
Ja, also ich finde ganz gut eigentlich, dass der DLC die Hauptgeschichte nicht weitererzählt, sondern diesen Zwischenschritt macht, weil eigentlich das Spiel für mich, um das einfach schon mal vorweg zu sagen, das mit perfekte Ende hatte. Insofern hätte ich es schade gefunden, wenn man da jetzt direkt ohne einen zweiten Teil zu machen die Geschichte irgendwie weiterführt. Oder wie fandest du das?
Findest du das Ende wirklich perfekt?
Ja.
Es ist halt ein offenes Ende, ne?
Deswegen fand ich es perfekt. Aber dann lass uns da gleich, lass mal eben den Rest zu Ende erzählen, dann können wir gerne darüber mal diskutieren, scheinbar.
Genau.
Hast du das so ein bisschen anders gesehen?
Ja, ich weiß nicht, so, naja, okay, kommen wir gleich hin. Also Joel ist verletzt, Ellie pflegt ihn dann quasi und das ist die Passage, wo wir Ellie spielen und da lernen wir dann auch diesen David kennen. Das ist wohl irgendwie so ein Hunter-Anführer, der erst ganz nett tut und lieb ist quasi, aber nachher dann sich doch als...
Bisschen verrückt.
sich nachher doch als verrückter Arsch rausstellt, ja. Und ich glaube, versucht er sich nicht sogar zu vergewaltigen da in dem Restaurant oder was das da ist?
Nee, der ist nur Menschenfresser. Also...
Ach so.
Nee, also ich glaube, vergewaltigen wollte... Nee, das glaube ich nicht, aber der ist tatsächlich Menschenfresser. Man hat ja da gesehen, wo die da andere Menschen zerlegen.
Ja,
da.
Genau, ja.
Und ich glaube, der hatte vor, deren Arm abzuhacken oder irgendwas. Also ich glaube, in die Richtung ging das. So habe ich es zumindest empfunden.
Ja, so ganz habe ich das nicht mehr drauf. Ja gut, dass die Menschenfleisch essen, um zu überleben, so, das habe ich dann schon verstanden. Kam mir ein bisschen bekannt vor, Spoiler zu The Walking Dead, erste Staffel.
Also ja, den, oder den noch Spiel. Bekannter The Road, der Film mit Viggo Mortensen, wo quasi ja...
Den ich nicht gesehen habe, ja.
Okay, dann... ist aber jetzt kein Riesenspoiler, weil letzten Endes in der Welt ist es da so, bei The Road, dass quasi überwiegend eben Menschen dann auch Menschen essen, weil es nichts mehr anderes gibt in der Natur, weil so eine riesen schwarze Wolke die ganze Natur kaputt gemacht hat und alle Tiere.
Ich habe gehört, der soll ganz gut sein, ja, vielleicht sollte ich mir den nochmal irgendwann geben.
Ja, also die Parallelen letzten Endes zu dem Spiel The Last of Us sind da sehr stark gegeben, weil auch da ein älterer Mann und ein kleiner Junge wohl in dem Fall auch quer durch die USA, glaube ich, wenn es die USA sind, reisen. Und ja, also ich finde, ja, das hat quasi The Road und The Walking Dead zusammen ist The Last of Us. So.
Ja, es sind erstaunlich viele Parallelen drin.
Ja,
ja gut, David versucht halt, Ellie zu essen. Okay.
So ein bisschen zumindest. Ja, am Anfang ja nicht, er wollte, oder hat, glaube ich, am Anfang ja versucht, sie sogar irgendwie auf deren Seite zu ziehen, ne?
Ja,
war
ja.
War so ein Angebot, so nach dem Motto, ich habe gemerkt, du bist stark, du könntest eine von uns werden, aber da hatte sie ja keine Lust drauf und hat ihm dann erstmal den Finger gebrochen.
Ja, er sperrt sie dann irgendwie in den Käfig ein und versucht sie quasi umzudrehen. Das funktioniert aber leider nicht. In der Zeit erholt sich Joel aber auch ein bisschen. Und macht sich dann auf die Suche nach Ellie. Und ja gut, der Showdown gegen David ist dann quasi so, dass... Obwohl, sie tötet ihn, glaube ich, selbst, ne?
Sie tötet... Also ich habe ihn getötet, ja. Ich glaube, da wird es auch keine andere Möglichkeit ja. geben an der Stelle.
Genau, also sie darf ihn dann töten und dann ist sie anschließend wieder mit Joel quasi zusammen. Und dann geht die Reise weiter, weil... Die haben dann in dieser Uni irgendwie eine Nachricht gefunden, dass die, ich glaube in Salt Lake City, meine ich, oder so, irgendwo in einem Krankenhaus angeblich noch sind.
Richtig, ja. Wobei ich noch eine Sache sagen möchte, eben zu dem David. Letzten Endes war das für mich so gefühlt der weit vorgezogene Endkampf im Spiel. Denn man kämpft gegen den in so einer Art Diner, ne, kann man sagen,
ja.
So eine Art Restaurant. Was dann nachher auch Stück für Stück irgendwie Feuer fängt und immer mehr kaputt geht. Und von der reinen Spielmechanik her fand ich, war das so das eigentlich am ehesten mit, was ich als klassischen Endbosskampf bezeichnen würde.
Ja, war ja auch in drei Phasen, glaube ich, oder so, ne?
Genau, drei Phasen und ja, auch einigermaßen anspruchsvoll, fand ich.
Ja, der war nicht ganz einfach. Du musst dich immer irgendwie ranschleichen und ihn angreifen, ohne dass er dich sieht, weil sonst schlägt er dich nieder.
Genau.
Ja, der war relativ schwer auch, kann ich mich dran erinnern.
Ja, ich hatte nachher irgendwie, das hat gar nicht geklappt, und dann habe ich mal nach einer Stelle gesucht, wo man so ein bisschen die KI austricksen kann. Das hat es dann auch gegeben, weil wenn man sich in irgendeine bestimmte Ecke gestellt hat, rannte der immer an einem vorbei und wenn man dann mit Sachen geschmissen hat, rannte der dahin, wo man quasi was hingeschmissen hat, und dann konnte man dem dann einfach in den Rücken fallen.
Ja.
Aber alles andere hat bei mir auch nicht so ganz funktioniert, weil ich glaube, eigentlich war das gedacht, dass man nur da um die Tische herumschleicht und versucht, den so ein bisschen
das
zu
ich
umlaufen.
Die ersten zwei Phasen auch gemacht, aber bei der dritten Phase klappt das nicht mehr. Da
genau,
entdeckt
das
er
war
dich
nämlich
immer.
Auch mein Problem.
Ja.
Das war so ein bisschen das Problem an der Geschichte.
Ja, ich habe den dann auch irgendwie ausgetrickst. Jetzt frage mich nicht mehr genau wie, aber
ja.
Im Endeffekt habe ich ihn dann auch platt gemacht, klar.
Er musste sterben.
Genau. Weg damit.
Genau. Ja, aber dann ging die Reise weiter, hast du gerade schon angedeutet, noch weiter in den Westen hin zum Hauptquartier der Fireflies. Die Spur hat sich dahin verdichtet. Und da gibt's erstmal eine sehr spektakuläre Phase, wo man durch so eine Art Abwassersystem laufen muss, mit viel Strömung und aufgestautem Wasser und Wagen, die darin schwimmen. Das fand ich ganz spannend.
Mhm.
Ja, und irgendwann am Ende kommt man dann tatsächlich am Ziel der langen, beschwerlichen Reise an. Man ist bei den Fireflies im Krankenhaus angekommen. Alles ist gut, mit letzter Kraft. Ellie wird versorgt, Joel wird versorgt. Ja, und dann kommt es ja dann nochmal ein bisschen anders. Ne?
Ja, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Marlene, die am Anfang halt auch da in Boston war, schwer verletzt, ne, die uns ja quasi den Auftrag erteilt hat, Ellie zu den Fireflies zu bringen, dass die mittlerweile aber auch schon da in dem Krankenhaus ist. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Wie hat die
das fand ich auch komisch, ja.
Wie hat die das denn dahin geschafft vor uns? So.
und dann so schnell, und dann fragt man sich, hallo, warum habt ihr denn dann die Ellie nicht mitgenommen, ne?
Ja, genau, die ist wahrscheinlich geflogen, ne? Die hat das Flugzeug genommen.
Ja. Wahrscheinlich, ja.
Das war ein bisschen eigenartig. Das war so ein Plothole, wo ich auch dachte, so, hä? Wieso ist die jetzt da? Naja, jedenfalls stellt sich dann raus, dass Ellie halt quasi immun ist und in ihrem Gehirn irgendwie diesen Stoff oder so hat, der da gegen diesen Pilz resistent ist. Aber um daran zu kommen, muss man ihr leider den Kopf aufschneiden, was sie töten wird.
Leider, ja. Zumal die Operation von einem Gehirnchirurgen durchgeführt werden soll und davon gibt's ja auch nicht mehr ganz so viele, ne?
Ja. Und das findet Joel nicht so toll.
Nee, fand ich im Nachhinein auch nicht so toll und auch vom Story-Kniff her zwar sehr spannend und beeindruckend an der Stelle, aber auch ein bisschen unlogisch irgendwie. Ich weiß nicht, konnte ich jetzt
das
nicht so ganz nachvollziehen.
Das wirkte so ein bisschen wirklich aufgesetzt, ja. Da habe ich auch gedacht, so, das hätten sie sich doch vielleicht ein bisschen intelligenter was einfallen lassen können, ey.
So nach dem Motto, der hochbegabte Gehirnchirurg, der da seit Monaten darauf wartet, per Zufall könnte ja mal irgendjemand vorbeikommen, dem man mal den Kopf dann auch tatsächlich aufschneiden könnte. Und auf der anderen Seite, ja, weiß ich auch nicht, warum jemand die Ellie erst da zwingend hinbringen will, aber dann ihr quasi damit ja nach dem Leben trachtet, fand ich jetzt auch ein bisschen komisch.
Ja gut, das glaube ich jetzt nicht, dass das so beabsichtigt war. Das hat sich halt quasi so ergeben. Aber
ja,
ich fand das halt auch doof. Und dann, gut, Joel hat quasi seine Ersatztochter mittlerweile angenommen und kann das ja dann auch nicht akzeptieren und macht dann da alle Fireflies der Reihe nach platt. Inklusive der guten Marlene, die dann auch quasi das Zeitliche segnet durch Joel.
Ganz am Ende, ja. Vor allen Dingen, man bricht ja erst irgendwann in diesen Operationssaal ein und kann dann da, auf jeden Fall, ich habe die alle umgeschossen. Wie hast du es gemacht?
Ja, ich habe die auch alle erschossen.
Also Arzt, ja. Schwestern, Tupfschwester, alle tot.
Ja, genau. Eiskalt, aufgeräumt da.
Ja, also da weiß ich nicht, da war die Wut, die in Joel steckte, dann auch schön übertragen worden, weil ich hatte irgendwo gelesen, angeblich hätte es gereicht, tatsächlich den einen Arzt umzuschießen, aber bei mir irgendwie, ja, waren sie alle dran.
Ich habe einfach alles niedergemäht da. Womit ich allerdings jetzt nicht wirklich gerechnet hatte, ist, dass er auch die Marlene erschießt, weil du stehst ja am Ende irgendwie ihr gegenüber.
Ja.
Und ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den Spruch erinnern, den sie sagt. Aber er antwortet dann und schießt ihr eiskalt ins Gesicht. Irgendwie so war das.
Was man aber auch, das haben sie ganz geschickt gemacht, in dem Moment ja nicht sofort sieht. Das war ja dann erst in der Rückblende später wieder gezeigt worden. Ich meine, nicht so viel später, weil das Spiel ja schon fast am Ende ist. Aber man sieht ja erstmal nur, wie die sich gegenüberstehen und dann kommt ein Cut und die sind draußen.
Genau, richtig.
Das fand ich ganz cool gemacht.
Ja, und dann bist du mit Ellie ja quasi dann auf dem Weg wieder zu Tommy oder so oder halt irgendwie da zu dieser Siedlung. Und dann fragt Ellie doch irgendwie, was los war und hat das
ja
geklappt und so?
Ja, weil Ellie nämlich narkotisiert war, die lag ja schon quasi auf dem OP-Tisch. Man hat die ja bewusstlos da rausgetragen aus dem Krankenhaus. Deswegen, Ellie hat von alledem nichts mitbekommen. Wahrscheinlich hat man Ellie sogar erzählt, so nach dem Motto, wir operieren dich jetzt und nachher ist alles super, dann kannst du eine Runde mit den Pferden spielen gehen. so den Eindruck hatte ich zumindest im Nachhinein, weil die Dialoge, die da nachher dann noch kamen, lassen ja schon darauf rückschließen, dass Ellie gar nicht wusste, was ihr da blüht.
Genau, ja, die wird das nicht gewusst haben. Und deswegen fragt sie dann Joel, ob irgendwie das geklappt hat und so. Und er sagt ihr dann wohl, glaube ich, nur, ja, das hat wohl nicht so ganz geklappt. Also irgendwie, das ist kein Heilmittel, die haben kein Heilmittel gefunden. Aber es gibt noch mehr wie dich und irgendwann finden sie das schon.
Genau, was ja eine faustdicke Lüge war und die schauen sich so richtig schön in die Augen und ich meine aus den Augen von Ellie herausgelesen zu haben, dass sie irgendwo fühlt, dass das eine Lüge war, dass aber die Lüge glauben wollte in dem Moment, oder?
Ja, es ist also wirklich toll gemacht. Ich meine, die ganzen Cutscenes sind toll gemacht, das ist ja alles Mocap und du siehst dann wirklich in Großaufnahme ihr Gesicht und Joel sagt ihr das so, ja, es kommen andere, das ist nicht so schlimm, das klappt schon. Und sie sagt dann nur einfach, okay. Aber das ist mit diesem Blick, wo du echt denkst, so, ah, die hat das geschnallt.
Aber sie wollte...
Ja, sie will quasi auch.
Ja, also sagen wir so, leben. Eigentlich will sie leben, andererseits hätte sie ihr Leben, glaube ich, gegeben, aber in dem Moment, wo Joel jetzt gesagt hat, es hatte keinen Sinn, das war in Ordnung, du hast es versucht, aber man konnte dir nicht helfen, war das dann für sie scheinbar dann auch erstmal in Ordnung und dann ist das Spiel ja zu Ende quasi.
Genau.
In dem Moment. Und das fand ich halt irre gut, weil ja, wie du schon sagst, ein offenes Ende, man weiß nicht, was jetzt weiter passiert, aber ich fand die Geschichte mit so einem starken Dialog enden zu lassen, war eine ganz tolle Entscheidung.
Ja, so jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, ist das Ende schon toll. Aber in dem Moment, wo es halt zu Ende war, beim Spielen, habe ich mir gedacht, so, ach Mann, ey, hätten sie doch bestimmt noch irgendwie ein besseres Ende machen können. Sie hätten doch vielleicht doch ein Heilmittel finden können und noch zeigen können, wie die halt die Seuche bekämpfen können. Und ach ja, irgendwie in dem Moment war ich enttäuscht. Ich habe gedacht, ach Mann, das kann doch jetzt nicht alles sein, das ist so blöd. Aber jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, ist eigentlich schon clever. Ja.
Ja, mir hat's gut gefallen. Ich kann's nicht anders sagen. Und letzten Endes die Anknüpfpunkte jetzt für einen zweiten Teil. An sich, die Geschichte ist für mich auserzählt. Also grundsätzlich muss es da keinen zweiten Teil geben. Natürlich, die Welt existiert noch so kaputt, wie die ist. Man kann also sehr gut einen zweiten Teil machen mit ganz anderen Hauptcharakteren. Man kann nochmal einen Zeitsprung machen, wo man dann vielleicht sogar Ellie als Mutter irgendwann kennenlernt, fällt mir so spontan ein. Oder man könnte eben ja ganz andere Personen zeigen. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht die Geschichte irgendwie 2 Monate danach weiter spinnen wollen. Das fände ich, glaube ich, ein bisschen flach irgendwie.
Na, ich glaube noch nicht mal, dass es da tatsächlich irgendwie eine Fortsetzung von geben wird. Aber du hast recht, es gäbe Ansätze. Man könnte auch die Geschichte von Tommy erzählen, weil der taucht ja quasi nur ganz am Anfang im Prolog mal auf und dann hinterher zur Spielmitte hin kurz, aber man weiß, dass er auch mal bei den Fireflies war und so, man könnte ja quasi seine Geschichte erzählen. Oder eben neue Charaktere. Also Möglichkeiten gäb's, aber ob das nötig ist?
Ja, denn ich sag mal, so mit auch für den Spieler als Motivation eine riesen Triebfeder war ja eigentlich, dass man sich aufmacht, um die Menschheit zu retten. Letzten ja. Endes. Ne? Also man hat ja dieses Heilmittel dabei und versucht, die Menschheit zu retten. Und ob man da was Vergleichbares findet als Spielermotivation, ohne jetzt das Gleiche nochmal zu machen, so nach dem Motto, ach, wir haben eine andere Wissenschaftler und wir haben eine andere Möglichkeit gefunden, fände ich jetzt dann auch ein bisschen flach. Also irgendwo dieses Spiel mit den menschlichen Schicksalen in dem Spiel war eigentlich das deutlich Stärkere dann noch als so diese eigentliche Story.
Ja, fand ich auch. Also es war sehr emotional und bewegend. Ich habe, glaube ich, kein anderes Spiel bisher gespielt, was so Emotionen geweckt hat.
Hast du schon mal Brothers, A Tale of Two Sons gespielt?
Nein.
Dann würde ich dir das empfehlen. Das ist als Download-Titel...
Ja, ich habe das sogar. Aber
du hast das?
Ja, das war bei Plus drin.
Spielen und das ist das Spiel, was mich bisher emotional am meisten umgehauen hat.
Ja, mich schreckt so ein bisschen die Zwei-Stick-Steuerung ab da.
Ja, da kriegt man auch einen schönen Knoten im Kopf von, aber wenn du es überlebst, dann wirst du belohnt.
Ja, vielleicht sollte ich mich da mal da dran setzen. Also ich habe es auf jeden Fall auf der PlayStation, weil es war mal irgendwo im Plus-Programm mit drin und.
Genau. Ist ein schöner Abend, 3-4 Stunden länger brauchst du nicht.
Ach ja, dann kann man das mal machen.
Ja, aber The Last of Us. Also ich denke auch, kann ein sehr guter One-Shot sein. Ich glaube, Naughty Dog hat ja auch angekündigt, dass ist ja, haben sie ja auf der Pressekonferenz von Sony gemacht, dass es definitiv ein Uncharted 4 geben wird. Über Jack and Dexter wird man sich ja quasi auch nochmal freuen. Also ob die so schnell dahin zurückkehren, ich glaube es auch fast nicht, ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, ob die dafür überhaupt jetzt noch die Ressourcen haben, wenn die jetzt Uncharted 4 machen. Sie hatten damals 2 Teams für Uncharted 3 und Last of Us, aber jetzt Next Gen, PlayStation 4, Uncharted 4, ich glaube, da brauchen die alle Mann für.
Ja.
Und ob danach dann nochmal was kommt, puh.
Auf der anderen Seite, ich muss sagen, mir persönlich hat The Last of Us auch wenn man die Spiele quasi inhaltlich ja überhaupt nicht vergleichen kann, besser gefallen als das ebenfalls sehr gute Uncharted 3, weil es eben irgendwo dann doch die intimere Geschichte ist, die die stärkeren Charaktere hat und weniger Popcorn-Kino ist. Aber ich glaube, das ist eine Geschmacksfrage und ich glaube auch insgesamt, dass kommerziell wahrscheinlich so ein Uncharted 3 besser ankommt oder Uncharted 4, weil das einfach mehr Krawall und Action ist. Ich weiß nicht.
Mir gefällt beides. Also Last of Us ist ein bisschen andere Erfahrung, aber auch geil. Und Uncharted liebe ich auch.
Ich finde auch beide super, aber wenn man mich jetzt fragen würde, ich fände Last of Us irgendwie halt besser.
Ja, aber das ist halt, wie gesagt, so ein Ding, wo es nicht unbedingt meiner Meinung nach noch einen Teil geben muss. Also,
nö.
Das könnte genau. Als, wie du sagtest, One-Shot
kann
gut,
man
gut so bleiben.
Eher nochmal eine super HD-Version von rausbringen, die vielleicht kommt.
Ja, das wäre für 1080p PlayStation 4.
Also das hätte im Spiel wahrscheinlich, also obwohl die Grafik ganz hervorragend ist, auch nochmal gut getan, weil das Kantenflimmern ist schon an manchen Stellen etwas nervig in dem Spiel. Das ja. Ist ja so ein generelles Problem dieser Naughty Dog Engine eigentlich, dass die Kanten oder auf der PlayStation vielleicht insgesamt, also dass die Kanten schlecht wegretuschiert werden.
Ja, Anti-Aliasing ist da auf der PS3 nicht so toll.
Nee. Ja, also insofern, vielleicht hat man ja Glück und irgendwann kommt das nochmal. Andererseits, wer das Spiel noch nicht gespielt hat, ist wahrscheinlich eh eine Minderheit.
Ja, also ich denke, wer eine PlayStation 3 zu Hause hat, der hat das Ding gespielt. Ja. Wenn nicht, was für ein Verbrechen.
Ja. Und das, wo er quasi dann Ellie als Hauptdarstellerin, ja quasi Ellen Page, dann auch fast wie aus dem Gesicht gesprungen ist. Ich fand das so witzig. Am Anfang hatte ich mich da nicht so wirklich intensiv mit beschäftigt. Ich hatte immer gedacht, Ellie wäre das Ellen Page-Spiel, bis dann irgendwann, klar, dann wurde ja noch mehr Werbung gemacht, dann war mir klar, Beyond ist das Spiel. Aber irgendwie, die sehen ja schon beide ziemlich aus wie Ellen Page, oder?
Ja, das stimmt. Also Ellie sieht Ellen Page schon sehr, sehr ähnlich. Sie hat sich doch auch beschwert, Ellen Page, darüber.
Richtig, ja. Na gut, die hat sich ja schon häufiger jetzt beschwert, aber...
ja, da, und geoutet.
Ja, auf jeden Fall, wenn man... Ja, also ich finde, sieht ihr auf jeden Fall ein bisschen ähnlich, so auch vom Charakter her. Halt, so.
Ja, obwohl die Schauspielerin... ja, ist es eine Schauspielerin... Diese Ashley Johnson, die Ellie spielt, sieht ihr ja jetzt eigentlich gar nicht so ähnlich.
Nee, das ist ja halt der Fakt, ne? Die meinten ja auch irgendwann dann von Naughty Dog aus, nee, das ist unsere Schauspieler und komischerweise sieht die nur ganz anders aus.
Genau. Und bei Joel ist es sogar noch schlimmer, ne? Der Typ, der den Joel spielt, das ist ja so ein ganz, ganz junger, hier so ein Chris Hemsworth-Verschnitt irgendwie. So ein blonder, großgewachsener Typ, relativ jung und sieht Joel absolut gar nicht ähnlich.
Also. Ich meine, gut, einerseits ist das ja auch das Gute, dass quasi irgendwer das Motion Capturing machen kann und man macht dann den virtuellen Schauspieler so, wie man es gerne haben möchte. Ne?
Ja, aber ich habe mir das Making-of halt angeguckt, dieses Grounded, und die anderen Charaktere, jetzt Tommy oder auch der Bill, gerade der Bill, ja, das ist tatsächlich, also 1:1 aus dem Gesicht geschnitten und auch die beiden farbigen Charaktere da, der Bruder und der ältere Bruder, das sind auch zwei Schwarze quasi, die sie da genommen haben für Smocap und die sehen den Charakteren auch 1:1 ähnlich, also das ist halt nur bei Joel und Ellie ist es so krass, der Unterschied. Ja, und bei David, Nolan North, der eigentlich ja Drake spielt, so groß ist die Ähnlichkeit da nicht, aber ansonsten haben die schon so ein bisschen drauf geachtet, dass die Charaktere im Spiel den Schauspielern ähnlich sehen.
Ja, da... Also meiner Meinung nach war wirklich Ellen Page dann da der Gesichtspate. Ich meine, aus dem Gesicht gesprungen ist sie ja nicht, aber zumindest relativ ähnlich.
Inspiriert auf jeden Fall,
inspiriert, ja. Genau. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufälliger Natur.
Genau, der Spruch müsste eigentlich drinstehen.
Auf jeden Fall, ja. Es wurden keine Hasen getötet in
keine.
Der Produktion dieses Spiels.
Genau.
Das war auch so deprimierend, der sah so cool aus. Es gibt eine Szene in dem Spiel, wo man mit Ellie auf Jagd ist, wobei man zu dem Zeitpunkt, also war mir noch nicht so ganz klar, dass sie auf Jagd ist. Und man sieht diesen süßen Schneehasen da durchs Bild hoppeln und dann kommt so ein Pfeil. Dann liegt der Schnuffelhase da.
Das war sehr traurig. Oh.
War traurig, genau.
der kleine Hase. Ja, und dann tötest du ja, glaube ich, noch das Reh oder den Hirsch oder was das da ist mit ihr.
Ja, aber gut, da war man schon auf Jagdfieber. Da tat es mir dann nicht mehr so leid für den Hirsch, aber der Hase tat mir schon leid.
Ja, das ist halt eine coole Cutscene, also wo Joel halt verletzt ist und dann kommt der Schnitt und dann siehst du diese Winterlandschaft und dann der Hase hoppelt da durch den Schnee und guckt auch noch so schön in die Kamera und dann flatsch, kriegt er genau. Den Pfeil.
Headshot.
Ja.
Double Headshot. Korn. Ja, okay.
Tja, ich glaube, dann haben wir's, ne?
Ja, also ein Spiel, was einen Eindruck hinterlassen hat, wie ich gemerkt habe, bei dir scheinbar genauso wie bei mir.
Ja, also ich fand das, also wie gesagt, zählt zu meinen drei, also Top 3 des letzten Jahres, neben Tomb Raider und Bioshock Infinite, war das dritte Spiel, was ich wirklich letztes Jahr gehypt habe, so für mich.
Ja, ich habe es ja letztes Jahr nicht gespielt, sonst wäre es sicherlich in meiner Top-Liste Ende des Jahres auch mit aufgetaucht, aber so kann ich nur sagen, bin ich sehr froh, dass ich das Spiel jetzt noch nachgeholt habe, obwohl die Next Gen schon angelaufen ist, aber da keine guten Spiele momentan rauskommen in entsprechender Masse, muss man ja sowieso zwangsweise, wenn man weiter zocken will und nicht immer das Gleiche machen möchte, auf die alten Konsolen nochmal zurückgehen.
Siehste, ich habe gut daran getan, meine PlayStation 4 abzubestellen.
Ja. Ja gut, mal gucken, ob du dann eine neue bekommst, bis die neuen guten Spiele dann noch anlaufen, weil das sieht ja nach wie vor sehr schlecht aus. Sony hat jetzt ja nochmal gesagt,
Sommer,
dass
ja.
Es wohl Sommer wird, nachdem es anfangs mal April hieß, aber andererseits, ich habe fast die Befürchtung, jetzt mal abgesehen von einem, Infamous, was im Moment rausgekommen ist, ja, so schnell werden da wahrscheinlich eh keine Top-Kracher als Exklusivtitel kommen. Zumindest für mich als Xbox One-Besitzer besteht da momentan, glaube ich, auch null Notwendigkeit, sich eine zweite Next-Gen-Konsole irgendwann mal ins Regal zu stellen. Da reicht tatsächlich eine, egal welche jetzt, um da die aktuellen Top-Titel abzugreifen. Aber selbst auf der 360 kommt ja alles raus. Ob es jetzt ein Metal Gear ist, ein Thief, das ist ja momentan alles zweigleisig und dann auch quasi kaum mit schlechterer Qualität ja auf den alten Konsolen. Ne?
Ja, es ist halt, ne, die Basis ist halt da und da müssen sie, um Geld zu verdienen, die alten Konsolen halt noch mitbedienen. Obwohl die neuen Konsolen sich ja hervorragend verkaufen, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil es eben nichts gibt, was exklusiv darauf jetzt den Kauf rechtfertigen würde. Bis auf die ein, zwei Titel, die jede Konsole hat, ist doch auch nix.
Nee, aber ich glaube, das reicht ja. Momentan kaufen ja nur die Hardcore-Fans und nicht der Casual-Gamer. Insofern, ich glaube, dem Hardcore-Fan reicht neben dem Fakt ja, dass man ein geiles Gerät da stehen hat, selbst wenn es nichts abspielen kann, dann auch die ein, zwei Titel, die da rauskommen. Ja. Oder vielleicht das gute Gewissen, dass man weiß, okay, so ein Ticken besser sieht dann eben Metal Gear auf der neuen Konsole vielleicht dann trotzdem noch aus als auf der alten. Aber eine wirkliche Notwendigkeit gibt's da nicht. Das ist eigentlich eher Schwachsinn.
Also ich rechne damit, dass erst so im Weihnachtsgeschäft wieder die Konsolen auch verfügbar sind. Also sprich die PlayStation 4 erst da wieder ausreichend verfügbar sein wird.
Ja.
Und das wird dann wohl auch die Zeit sein, wo so die ersten Titel für mich interessant rauskommen. Wo ich dann sage, ja, jetzt kann man sich das Ding mal holen.
Ja. Ich selber hoffe ja darauf, dass knapp in einem Monat, wenn die E3 stattfindet, einem erstmal wieder die Kinnlade runterklappt und man sagt, boah, das sind jetzt die Ankündigungen. Microsoft hat ja sogar schon gesagt, die haben so viele coole Spieletitel, dass die jetzt angefangen haben, sogar schon zusammenzustreichen, was man zeigen will.
Ja, sagen sie immer.
Ja, ich habe die Hoffnung, dass es diesmal nicht nur TV, TV, TV ist.
Ja, Sports, Sports, Sports.
Ja.
Ich denke, das ist wie jedes Jahr großes PR-Blabla und im Endeffekt, was übrig bleibt, wird sich zeigen, also.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja in den letzten Jahren häufig schon die besten Trailer ein, zwei Tage vorher auf YouTube sich angucken konnte. Das fand ich immer noch das Verrückte, ne? Also dieser totale Überraschungseffekt, der war ja sogar größtenteils noch ausgeblieben bei den Pressekonferenzen.
Ja, das ist
da doch ach, einiges schon vorher mal gezeigt worden.
Nintendo kündigt dieses Jahr Zelda an.
Würde ich mich drüber freuen.
Ja, ich glaub's nicht.
Meine Wii U ist wenig bespielt.
Ach, du hast auch eine. Na, okay.
Ja. Ja gut, ich bin ja quasi meistens regelmäßiger Konsolenkäufer irgendwie.
Ja, bin ich auch, aber wie gesagt, im Moment sehe ich da noch keine Veranlassung für die neuen Next-Gen-Konsolen.
Nee, also kann man sicher mit gutem Gewissen bis Ende des Jahres warten, dann aber aus den Vollen schöpfen, wenn dann auch die entsprechenden Titel alle raus sind. Ich meine, ein anderer Kracher noch von gestern Nacht war ja, dass Facebook Oculus Rift gekauft hat. Ach. Da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Oculus Rift an sich war für mich die PC-Hardware des Jahres quasi. Das sollte ja Ende des Jahres spätestens herauskommen, in der fertigen Variante, wo ich mich schon einigermaßen darauf gefreut habe, weil was ich davon gesehen habe und wie ich mir vorstelle, ich habe es leider noch nicht aufziehen können, wie das ja ist, muss das für mich der Knaller sein, so eine Art Wing Commander oder irgendwas mit so einer Brille zu spielen. Nur die Facebook-Anbindung lässt mich da, oder zumindest der Aufkauf durch Facebook, von der Facebook-Anbindung ist ja noch nicht die Rede, lässt mich zumindest so ein bisschen kritisch werden, ob dann demnächst auch alle Freunde und Bekannte quasi dann sehen können, was man da so spielt oder wie auch immer.
Ja, ich fand das Ding auch interessant vom Ansatz her, aber ich sehe da noch keine Marktreife in nächster Zeit. Und nachdem Sony jetzt auch das Projekt Morpheus angekündigt hat, denke ich mal, die werden schneller sein. Und wahrscheinlich auch den größeren Spielehintergrund dann haben.
Ja, nach der Ankündigung würde ich jetzt sagen auch, weil so die ersten Spieleteams hier, der Notch von Minecraft hat ja schon gesagt, okay, er wird jetzt seine Minecraft-Portierung dafür schon mal canceln, weil er keinen Bock auf Facebook hat. Also Facebook an sich finde ich eine tolle Sache, aber ich habe das schon gerne getrennt von den restlichen Sachen so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, also so ganz behagt mir jetzt auch nicht, dass das so sich da so reinschleicht quasi, dann eventuell dann noch in Steam-Account und was weiß ich, womit sich das dann alles verknüpfen will.
Ja, wie Facebook hier WhatsApp gekauft hat, ja. Ist alles dasselbe, alles nur Datenschnüffeln. Naja.
Ja, gut. Wird kein Weg dran vorbeiführen. Vielleicht sind sie auch clever genug und sagen zwar, wir nutzen das auch, aber macht ihr mal mit euren Spielen, was ihr wollt. Das wäre wahrscheinlich die vernünftigste Entscheidung bei der ganzen Geschichte.
Ja, ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich Sinn drin, warum Facebook das gekauft hat. Was wollen die damit?
Ja, die sagen, das wäre natürlich eine tolle Idee, wenn man darüber virtuell seine Freunde dann letzten Endes dann auch treffen kann. Quasi so eine Art virtueller Chat oder irgendwas, wo man in irgendwelchen Räumen sich trifft. Oder er meinte in Richtung Education, Lernen in einem Klassenraum, wo man quasi jeder die Brille auf hat und sich das anguckt. Oder ein Arztbesuch war heute mal als Beispiel genannt. Also quasi Dinge, die damit Spielen gar nichts zu tun haben. Einfach so eine Art Holodeck, wo man sich reinbegibt.
Also wieder hier PlayStation Home mit VR-Brille.
Richtig, ja. Gut, PlayStation Home war ja, oh Gott.
Ja, lass mal nicht drüber reden. Auf toten Schweinen soll man nicht rumprügeln.
Das stimmt. Ja gut, was für ein Schlusswort.
Ja, dann haben wir es geschafft, wa?
Ich denke auch. The Last of Us war wichtig, dass wir dem Spiel nochmal die Ehre haben zukommen lassen, darüber zu sprechen. Das war es auf jeden Fall wert. Und ja, dann sehen wir uns quasi oder hören uns beim nächsten Mal schon zur sagenumwobenen Podcast-Folge 250 wieder, einem runden Jubiläum mit einem, altbekannten Star-Gast kann man schon gar nicht sagen, aber ihr dürft euch auf einen Mitmoderator freuen, den ihr schon lange nicht gehört habt und hört auf jeden Fall rein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, euer Thomas.
Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Kai.